wirkst, dass du zu ihren Herzen sprichst, dass du uns berührst, dass wir tiefer erkennen, was du geplant hast, was dein Ziel mit der Gemeinde ist und dass wir tiefer eintauchen in deine Liebe. Amen. So, ich stelle mal die Flasche weg, sieht wahrscheinlich besser aus im Bild, ne? Gut, ich begrüße euch alle ganz herzlich heute Morgen und möchte im Grunde da weitermachen, wo wir im September oder Oktober aufgehört haben, September, Oktober, November, wo wir da gegangen sind durch den Epheserbrief. Wir haben im Dezember eine kleine Pause gemacht und haben vorher uns die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes angeschaut. Und wir wollten jetzt im Januar, Februar die weiteren drei Kapitel uns anschauen. Und ich würde heute weitermachen mit Kapitel 4, mit dem ersten Teil vom vierten Kapitel, und zwar mit den Versen 1 bis 16. Und das zentrale Thema in diesem Teil des Epheserbriefes ist das Leben in der Gemeinde. Wie funktioniert Leben in der Gemeinde? Den Titel, den ich gewählt habe dazu, ist die Einheit der Gemeinde und die Vielfalt der Gaben. Oder noch einfacher gesagt, die Einheit und die Vielfalt in der Gemeinde. Denn das gehört zusammen, Einheit und Vielfalt. Genau. Ich habe den Text im Grunde in zwei Abschnitte geteilt. In den Versen 1 bis 6, da geht es eben um die Einheit. Und in den Versen 7 bis 16, da geht es um die verschiedenen Gaben, die Jesus in die Gemeinde gegeben hat. Und die Christus eben uns zur Auferbauung der Gemeinde geschenkt hat. Und ich würde zunächst einmal mit euch die ersten 6 Zeilen eben lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, habe ich aber auch auf der Folie mit dabei. Na? Jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit. Genau, da ist richtig, ja. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Die Ermahnung des Paulus hier an die Epheser habe ich hier in Rot markiert, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Also Gottes Geist wirkt die Einheit. Der Heilige Geist schafft die Einheit in der Gemeinde. Das ist schon mal die ganz wichtige Voraussetzung. Und der Appell, die Ermahnung von Paulus an uns ist, diese Einheit zu bewahren, sie zu schützen, sie wertzuschätzen. Und dann nennt er hier 7 Punkte, die für die Einheit zentral sind. Ich habe es hier aufgezählt, ein Leib, ein Geist, das ist dann, was ich hier in blau markiert habe. Und das ist eben auch das, was wir eben gerade gesungen haben. Ich glaube an Gott, den Vater. Ich glaube an Christus, seinen Sohn. Ich glaube an den Heiligen Geist der Wahrheit. Und das sind diese 7 Punkte hier, die er hier aufzählt. Ein Leib, das ist die christliche Gemeinde. Das ist die christliche Kirche. Das sind alle Gemeinschaften, die Jesus in den Mittelpunkt stellen, die an Gott glauben. Ein Geist, das ist der Heilige Geist, der diese Einheit schenkt und der uns gegeben ist als Unterpfand. Eine Hoffnung. Unsere Hoffnung ist das ewige Leben, ist die Auferstehung der Toten, ist, dass Christus uns gerettet hat. Ein Herr, unser Herr ist Jesus Christus, der für uns in den Tod gegangen ist. Ein Glaube, Ein Glaube, das ist eben unser Glaube an die Auferstehung Jesu Christi, seine Wiederkunft und unsere Rettung. Eine Taufe, das ist die Glaubenstaufe in den Tod von Christus hinein, durch das wir Anteil haben an Jesus Christus. Und ein Gott und Vater, Gott Vater, der Schöpfer, der uns liebt und der uns gemacht hat. Das ist so das Zentrale, das sind die 7 Punkte der Einheit, die Paulus uns ermahnt, dass wir sie bewahren sollen. Das sind die Wahrheiten unseres Glaubens und das Glaubensbekenntnis, was das eben, was wir gerade gesungen haben, und ich möchte es einfach gerne mit euch gemeinsam nochmal beten. Das apostolische Glaubensbekenntnis habe ich euch hier auf Folie mitgebracht. Das ist im Grunde die Grundlage unseres Glaubens, die Paulus hier anmahnt und sagt, dass wir sie bewahren sollen. Lass uns das einmal gemeinsam einfach nochmal zu Gott sagen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ja? Könnt ihr einen Amen dazu haben? Ja? Amen. Wenn ihr Punkte habt, wo ihr unsicher seid, wo ihr einfach nochmal das Gefühl habt, das kann ich so nicht glauben, geht gerne zum Schluss der Predigt, kommt mal zu Ewald oder zu mir, dass wir dann nochmal drüber sprechen können, dass wir einfach nochmal drüber beten können oder zu einem anderen Leiter, dass wir einfach, das ist die Grundlage dessen, was wir glauben, warum wir hier sind, warum es Sinn macht, Christus nachzufolgen. Und dieses apostolische Glaubensbekenntnis, das vereint alle christlichen Kirchen. Das ist allen gemeinsam. Alle Denominationen weltweit erkennen dieses Glaubensbekenntnis an. Das ist die Grundlage und diese Grundlage dürfen wir nicht verlassen. Das ist das, was uns als Christen auszeichnet. Und auch das finde ich wichtig. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Glaubensausprägungen sind verglichen zu diesen Gemeinsamkeiten einfach vergleichsweise gering. Deshalb lasst uns wirklich diese Einheit bewahren, auch zwischen den christlichen Kirchen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir hier in Bielefeld so eine starke evangelische Allianz haben. Dass wir einfach auch als verschiedene Gemeinden eben zusammenarbeiten und dass wir wirklich gemeinsam unseren Glauben leben. Und das ist so mein erster Punkt. Lass uns auch nicht auf den Glauben oder die andere Art von anderen Gemeinden, in anderer Art den Glauben zu leben, lass uns das nicht verurteilen oder uns darüber erheben. Nur weil wir denken, wir hätten mehr verstanden als sie. Oder weil wir eine andere Art des Glaubenlebens haben. Lass uns also diese Einheit wirklich bewahren. Ich würde jetzt einmal schauen, wie wichtig die Einheit für Jesus gewesen ist. Im hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 betet Jesus für die Menschen, die an ihn gläubig werden. Und das sind, glaube ich, ja, wir alle, ne? Wir sind durch die Apostel an Jesus gläubig geworden. Und das ist das, was er hier eben sagt, Jesus Gebet für die Gläubigen. Ich bitte aber nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollster Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Das Ziel, was Jesus hier hat, ist, dass er sagt, die Welt soll Jesus an der Einheit der Christen erkennen. Das, was ich hier im Blau, an der Liebe zwischen den Christen. An der Liebe soll die Welt erkennen, dass es Jesus ist, der diese Einheit, diese Liebe wirkt. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend und wichtig eben. Und wenn ihr mal seht, wie oft Jesus hier dieses Wort eins betont. Gleich wie du, Vater, und ich eins sind, Jesus und der Vater, so sollen wir eins sein. Und ich wage jetzt mal zwei ganz gewagte Thesen. Die erste, ich glaube, dass Jesus Einheit doch ganz schön wichtig gewesen ist. Ja? Ich glaube, die war vielleicht nicht ganz so gewagt. Zweite, warum betet Jesus das? Ich glaube, dass Jesus ganz genau bewusst war, dass das der umkämpfteste Punkt sein wird. Dass die Einheit vom Feind so stark wie fast nichts anderes angegriffen werden wird. Weil er genau weiß, wenn er es schafft, die Menschen zu trennen, zu teilen, die Einheit zu zerstören, dass dann eben ja die Kraft verloren geht, die in der Einheit liegt. Und dass wirklich, dass deshalb Jesus dieses Gebet so spricht, das ist der Punkt, den er für uns betet. Dass wir eins bleiben, genauso wie er mit Gott eins ist, mit dem Vater, so sollen wir miteinander eins sein. Wenn wir jetzt zu der Epheserstelle zurückkommen, was sagt Paulus denn dazu, wie wir die Einheit des Geistes bewahren sollen? Das haben wir eben gesehen. Die Einheit sollen wir bewahren. Und er geht dort besonders ein in Vers 2. Ich gehe nochmal auf eine andere Übersetzung, nämlich auch mal auf die Schlachter. Unten ist die neue Genfer, da gehen wir auch gleich nochmal kurz drauf ein. Aber erstmal der Vers 2 in der Schlachter-Übersetzung. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Dieses einander in Liebe ertragen. Das finde ich schon mal ganz wichtig. Etwas ertragen, das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Das ist nicht immer ganz easy, ganz leicht. Aber eben aus der Liebe heraus, die Gott uns schenkt. Mit aller Demut, Sanftmut und Langmut. Ich habe die drei Begriffe einmal ganz kurz erklärt. Und Demut ist das Bewusstsein, dass Gott von dem, was Gott mir alles geschenkt hat. Wenn ihr zurückdenkt an die ersten drei Kapitel des Epheserbriefes, was wir da alles gesehen haben. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Ich bin ein Erbe Gottes. Jesus hat mich durch sein Opfer am Kreuz erkauft. Derselbe Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt auch in mir. Und wenn wir wirklich wissen, erkennen, dass ich durch nichts anders gerettet bin als durch die Gnade Gottes. Das ist Demut. Und dann kann ich sagen, wer bin ich, dass ich andere Menschen richten sollte? Wie könnte ich andere Menschen und ihren Glauben richten, wo ich doch selbst durch die Gnade und durch nichts anderes gerettet bin? Das ist die Demut. Die Sanftmut ist, die Dinge von Gott auszusehen und zu beurteilen. Das Bewusstsein eben nicht sich um sich selbst zu drehen, sondern eben die Dinge von Gott aus zu sehen. Und die Langmut ist die Geduld, die sich eben auf andere Menschen bezieht. Langmütig, geduldig mit anderen Menschen zu sein. Bei der neuen Genfer Übersetzung ist es einfach umgestellt, da ist das Negative vorangestellt, was ich auch nochmal ganz wichtig finde. Da steht eben, was wir nicht machen sollten. Keiner soll sich über den anderen erheben. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich. Oder was ich die als alternative Übersetzung, was in der Fußnote steht, was ich deutlich besser finde, seid allen gegenüber respektvoll. Respektiert, dass sie vielleicht auch anders sind. Und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Und auch da wörtlich, ertragt einander in Liebe. Also Stolz und Überheblichkeit, das sind die tödlichsten Einstellungen, wenn es um die Einheit geht. Die Einheit wird zerstört, wo wir uns über andere erheben und sagen, guck dir den an, was der glaubt oder was der macht. Oder wenn wir stolz sind, weil wir denken, wir haben es erkannt. Wir wissen, wie es läuft. Was waren denn so in der frühen Gemeinde? Ich würde einmal aufs Neue Testament eingehen, zur Zeit von Paulus. Was waren so die großen Streitpunkte, die es damals gab, die Einheit zerstört haben? Denn das war damals in der Gemeinde nicht anders als heute. Wer ist der größte Evangelist? Folge ich Paulus oder folge ich Apollon? Das war der große Streit bei den Korinthern. Und teilweise kennen wir das heute auch. Wem folge ich? Welche Lehrmeinung folge ich? Welche Ausprägung von Gemeinde folge ich? Wo hole ich mir meine geistige Nahrung? Glaube ich an Joyce Meyer oder glaube ich an Johannes Hartl oder an Joseph Prince oder folge ich Ewald? Letzten Endes ist entscheidend, folgen alle Gott. Und das ist das, was die Einheit ausmacht. Das sind diese 7 Punkte, die ich eben genannt habe. Bei den Galatern war die große Frage, muss ich die jüdischen Sitten befolgen und die Gesetze einhalten? Wo ist da der Punkt, wo bin ich in die Freiheit berufen, wo bin ich befreit? Dieser Punkt eben. Oder bei den Korinthern nochmal, darf ich Opferfleisch essen? Das war ja die große Frage. Damals das Fleisch wurde den Götzen geopfert. Und darf ich dann das günstige Fleisch, das einzige Fleisch, was man sich damals leisten konnte, das Opferfleisch, darf ich das essen, obwohl ich Christ bin, obwohl es vorher den Götzen geopfert worden ist? Und da finde ich, da sieht man wirklich diese Sanftmut des Paulus. Deshalb, also wenn er hier schreibt, mit aller Demut, mit aller Sanftmut und Langmut ertragt einander in Liebe. Paulus sagt dazu, dass er lieber kein Fleisch essen wird, wenn er das Gefühl hat, dass er dadurch andere in ihrem Glauben schwächt. Er hat für sich erkannt, es ist kein Problem, er könnte das Opferfleisch essen, weil er weiß, es ist eben nichts, was ihn verunreinigt. Aber ihm ist es wichtiger, den Glauben der anderen zu bewahren, die Einheit zu bewahren, als im Zweifelsfall andere Menschen vom Glauben abzubringen. Und deshalb verzichtet er darauf, Fleisch zu essen. Ich esse lieber kein Fleisch, als dass ich andere von ihrem Glauben abbringe. Und das ist die Sanftmut. Die Dinge von Gott aussehen und beurteilen. Was ist, mal so überlegt, was ist für heute, für uns, die stärkste Herausforderung bezüglich der Einheit? Gerade so in den letzten Jahren. Ich habe für mich gemerkt, ich glaube, die entscheidende Frage für uns heute ist, wo der Teufel versucht, die Einheit in der Gemeinde zu zerstören. Wie stehe ich zur Pandemie? Wie stehe ich zur Impfung? Was ist da unsere Haltung dazu? Lasse ich mich in diesen Fragen von meinen Glaubensgeschwistern spalten? Ist es so, dass das die Fragen sind, die uns ausmachen, die entscheidend für uns sind? Ich glaube, wenn wir bedenken, was wir eben gelesen haben, diese 7 Punkte, das ist das, was unsere Überzeugung, was unseren Glauben ausmacht. Und ich glaube, in anderen Punkten ist es wichtig, eben wirklich einander in Liebe auch manchmal zu ertragen, zu erdulden. Gerade bei unterschiedlichen Ansichten. Eben nicht das Gefühl zu haben, ich habe es erkannt und die anderen müssen so machen, wie ich es für mich erkannt habe. Deshalb hatten wir auch in der Gemeindeleitung, als wir darüber gesprochen haben, was den Heiligabend-Gottesdienst angeht, dass wir für uns gesagt haben, uns ist es wichtig, dass darüber keine Spaltung kommt. Das ist der entscheidende Punkt gewesen. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten eine Testung für alle Gottesdienstbesucher haben. Die Einheit zu bewahren, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist, glaube ich, ganz stark einfach auch angegriffen. Lass uns durch solche Fragen, wie zum Beispiel die Fragen der Impfung, der Pandemie, lass uns über solche Fragen die Einheit der Gemeinde nicht zerstören. Ich glaube, das ist ein so viel höherer Wert. Das Ziel des Feindes ist immer schon gewesen, Zwietracht, Uneinheit in der Gemeinde zu säen und so die Gemeinde von ihrem Potenzial abzuhalten. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass wir die Einheit bewahren. Und wenn ihr ganz persönlich Punkte habt, wo ihr einfach jetzt auch so merkt, da sind Verletzungen, da ist Einheit zerstört worden, da sind Punkte, wo ich irgendwie nicht weiterkomme, wo ich einen Groll, einen Unmut hege, wo ich mir nicht sicher bin, habe ich da was falsch verstanden. Geht auf die Menschen zu, betet, schaut, dass ihr diese Dinge überwinden könnt mit Hilfe von Jesus, mit Hilfe von Gesprächen mit anderen Menschen, einfach zu fragen, du, ich habe mich damals in der Situation von dir verletzt gefühlt. Wie war das eigentlich? Wie war das gemeint? Habe ich dich da richtig verstanden? Um diese Einheit wiederherzustellen. Von der Einheit würde ich jetzt gleich zur Vielfalt kommen. Die Vielfalt in der Gemeinde, die Vielfalt der Gaben, und Einheit und Vielfalt, die gehen einfach ganz eng zusammen. Wir sollen ja nicht alle gleichförmig sein. Es geht ja nicht darum, dass wir alle einheitlich sind, dass wir alle gleich sind, dass wir alle so robotermäßig unterwegs sind, sondern dass wir authentisch unsere Gaben, unsere Vielfalt einbringen und so die Gemeinde wirklich zu etwas Großartigem machen. Ina wird gleich die Textstelle einmal für uns lesen. Ich habe da drei Abschnitte. Werdet ihr gleich auch sehen. Das ist schon mal, wenn ihr, das ist eine relativ lange Textstelle, wenn ihr es schon mal mitlest und mithört, dass ihr dann schon mal so diese Abschnitte so ein bisschen vielleicht im Kopf habt. In dem ersten Abschnitt, in den Versen 7 bis 10, geht es um den Geber der Gaben. Da geht es um Jesus Christus, der die Gaben schenkt, der die Gaben gegeben hat. In dem nächsten Abschnitt geht es um den Reichtum und die Vielfalt der Gaben. Und dann in dem letzten Abschnitt ab Vers 12 geht es um den Zweck und das Ziel der Gaben. Warum gibt es Gaben in der Gemeinde? Und vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn wir gleich den Text gehen. Das sind auch die drei Fragen, die ich gleich mit euch nebenher nochmal anschauen werde.
Guten Morgen. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Darum heißt es in der Schrift: Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, hat er Gefangene mit sich geführt und Geschenke an die Menschen verteilt. Wenn hier steht, er ist hinaufgestiegen, dann muss er doch zunächst einmal hinuntergestiegen sein. Hinunter bis in die tiefsten Tiefen der Erde. Und er, der hinuntergestiegen ist, ist dann auch wieder hinaufgestiegen, bis über den höchsten aller Himmel, um so das ganze Universum mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Er ist nun auch der, der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und die Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst in seiner ganzen Fülle ist. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hineinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Geschenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut.
Dankeschön. Ja, das ist der Text, wo es um die Vielfalt geht. Und ich würde gerne den Text einfach von hinten mal aufrollen. Ich würde genau bei diesen Versen bleiben, die jetzt hier gerade an der Leinwand sind. Warum gibt es Gaben? Was ist der Zweck und das Ziel der Gaben in der Gemeinde? Es geht um die Zurüstung der Gemeinde. Dass jeder in der Gemeinde gefestigt wird in seinem Glauben. Dass wir keine unmündigen Kinder mehr sind, die durch jede Lehrmeinung hin und her geworfen werden, sondern dass es ein Wachstum hingibt zu Christus. Deshalb schon mal eine ganz wichtige Feststellung. Die Gaben sind kein egoistischer Selbstzweck. Es geht nicht darum, irgendwie, ich bin der große Prophet oder ich darf hier vorne stehen und darf reden oder predigen. Es geht wirklich darum, dass andere Menschen dadurch aufgebaut werden. Dass wir nicht mehr durch jede Lehrmeinung hin und her geworfen werden. Das Ziel hier in Vers 15, dass wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, nämlich Christus, das Haupt der Gemeinde. Jesus ähnlicher werden und wachsen im Glauben. Das Bild, was er hier verwendet, ist das Bild des Körpers. Jeder hat einen bestimmten Teil. Jeder, die Gelenke, die zusammengefügt sind, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Deutlich ausführlicher haben wir dieses Bild dann im ersten Korintherbrief im Kapitel 12. Es kann durchaus sein, dass die Epheser dieses Bild kannten, dass sie entweder den Korintherbrief kannten. Diese Briefe wurden oft weitergegeben an andere Gemeinden oder eben auch, dass Paulus selbst schon darüber gepredigt hatte, als er eben in Ephesus gewesen ist. Aber dieses Bild nimmt er hier wieder auf und sagt nochmal, es ist wie ein Körper, jeder hat seinen Beitrag zu leisten und das schafft diese Gesamtheit. Die andere Frage, die zweite, die ich hatte, woher kommen die Gaben? Was sind die Gaben? Da muss ich einmal zurückspringen, zwei Folien, genau. Die Gaben kommen von Jesus. Jesus ist der Geber der Gaben. Und sie sind möglich geworden dadurch, das ist hier in den Versen 8 bis 10, dadurch, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Dass er das Martyrium erlitten hat, dass er ans Kreuz gegangen ist durch seinen Tod und dass er dann in die Hölle hinabgestiegen ist, 3 Tage tot war und dass er dann wieder auferstanden ist, die Wiederauferstehung. Das ist hier, was er zusammenfasst hier in den Versen 8 bis 10. Als er im Triumphzug zur Höhe hinaufstieg, das ist die Auferstehung des Christus. Und dann hat er Geschenke an die Menschen verteilt. Und das sind die Gaben. Das sind die Geistesgaben. Es gab diese Geistesgaben auch schon, ja, okay. Es gab diese Geistesgaben auch schon im Alten Testament. Das sehen wir am deutlichsten an der Prophetie. Aber jetzt haben wir wirklich alle Zugang dazu. Es ist eine viel größere Vielfalt und auch eine ja, eine viel größere Verbreitung dieser Gaben. Wir haben alle etwas von Gott geschenkt bekommen. Das steht hier eben in Vers 7. Jedem Einzelnen, wenn du das Gefühl hast, das betrifft vielleicht andere, das betrifft mich nicht, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Da sieht man auch, Gott und Jesus ist souverän. Jesus verteilt die Gaben und er entscheidet, welche Gaben jemand bekommt. Es ist so, dass Gott jedem etwas gibt und er gibt niemandem alles. Keiner hat alle Gaben. Es ist gut, sich nach den Geistesgaben auszustrecken, dafür zu bitten, darum zu beten, dass er uns Geistesgaben schenkt. Aber diese Ergänzung, was wir eben bei dem Körper hatten, die Ergänzung ist ganz entscheidend wichtig. Dass wir zusammenkommen als Gemeinde in Vielfalt, dass jeder seinen Teil mit einbringt. Denn dann sind wir erst so, dass wir wirklich die Fülle haben. Dass wir dann wirklich die Fülle der Gaben haben und dass dann wirklich diese Gemeinde aufgebaut werden kann. Und da sagt er auch nochmal ganz deutlich, dass es darum geht, in Vers 12, sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Und er geht hier dann in Vers 11 auf fünf Geistesgaben ein. Und es geht im Grunde um die Funktion ein Stück weit. Es geht um den Dienst, die diese Geistesgaben eben haben. Es geht um die Zurüstung der Gemeinde als Ganzes. Das ist der sogenannte fünffältige Dienst. Wir haben hier zum einen, ich habe sie in rot markiert, die Apostel. Die Apostel, die sind Menschen wie Paulus, die umhergezogen sind, die Gemeinden gegründet haben, die diese unterstützt haben, aber die jetzt nicht unbedingt an einem festen Ort sind, immer an einer Gemeinde fest verankert sind. Relativ ähnlich zu den Aposteln sind die Evangelisten. Nur die sind eher so an einem Ort. Die sind in der Gemeinde wirkend und laden Menschen ein. Ich denke da vielleicht an Petra, an Anna-Marie, an diesen ganzen Dienst an der Tüte, eben Menschen vor Ort zu erreichen. Dann haben wir die Propheten. Die Propheten sind Menschen, die die Gabe der Prophetie haben und die Weisungen von Gott empfangen können und die an die Gemeinde weitergeben, Eindrücke von Gott, so wie wir das auch im Alten Testament haben. Dann haben wir die Lehrer. Die Lehrer, ist mir jetzt irgendwie ein bisschen durcheinander geraten, hier ist nicht die gleiche Reihenfolge. Lehrer sind die Menschen, die das Wort Gottes auslegen und die gute, reine, vernünftige Lehre in der Gemeinde verkünden, die im Grunde wirklich das Wort Gottes, die Bibel nochmal auslegen. Und dann haben wir die Hirten. Die Hirten haben die Aufgabe, Hirten sind wie bei den Schafen, diejenigen, die Schutz bieten. Auch das Wort im Griechischen kommt von dem Wort Schutz. Sie haben die Aufgabe, den Leib und die Menschen zu schützen, ihnen Recht zu verschaffen, dafür zu sorgen, dass es allen gut geht, dass alle mit dabei sind, dass es eine Gemeinschaft gibt. Das ist die Aufgabe eines Hirten. Er hebt hier diese fünf besonders hervor, weil diese in der Zurüstung der Gemeinde eben eine ganz entscheidende, wichtige Rolle einnehmen. Es ist keineswegs eine Aufzählung aller Geistesgaben, die es gibt. Also deshalb, wenn deine Geistesgabe hier nicht auftaucht, mach dir keine Sorgen, du hast sie dennoch und es gibt eine Vielzahl von anderen Geistesgaben. Im 1. Korinther 12, auch wieder da, wo Paulus auch spricht über den Leib, spricht er auch über die, am ausführlichsten in der Bibel auch über die Geistesgaben. Und hier hat er eine nochmal detailliertere Betrachtung der Geistesgaben. Ich würde euch allgemein empfehlen, vielleicht auch für die Hauskreise, wenn ihr nochmal tiefer in dieses Thema reingehen wollt, Korinther 12 zu studieren. 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Da geht Paulus nochmal deutlich stärker auf diese beiden Aspekte ein, auf den Leib Christi, der Gemeinde und eben auch auf die Geistesgaben. Aber auch das ist dann keine komplette Aufzählung der Geistesgaben. Ich habe euch einmal hier auf der nächsten Folie aufgezählt, was Paulus eben dort an Geistesgaben nennt, nach der Wuppertaler Studienbibel. In den Versen 6 bis 10 im 1. Korintherbrief 12 nennt er Weisheit, Erkenntnis, Glaube, Gabe der Heilung, Wunderwirkung, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Zungensprache und die Auslegung der Zungen. Etwas später spricht er von den Aposteln, den Propheten, den Lehrern, der Wunderwirkung, der Heilung, der Hilfeleistung, der Verwaltung und auch wieder von den Zungensprachen. Auch das ist keine komplette Liste der Geistesgaben. Wenn ihr das vergleicht eben mit der Stelle aus dem Epheserbrief, werdet ihr feststellen, hier fehlen zum Beispiel die Evangelisten und die Hirten. Die werden an dieser Stelle nicht erwähnt. Ich glaube auch, dass Paulus wahrscheinlich so eine Aufzählung gar nicht sinnvoll erachtet hätte, weil das würde ja bedeuten, er würde Gottes Souveränität begrenzen. Hier zählt er einige der Geistesgaben auf. Wichtig ist, dass du für dich deine Geistesgaben erkennst und dass du sie dort einsetzt, an der Stelle, wo du gerade stehst, wo Gott dich gerade hingestellt hat. Dass du deine Gaben einbringst, weil du bist wichtig. Du hast einen wichtigen Beitrag für die Vielfalt und auch für die Einheit in der Gemeinde. Oft erkennen andere Menschen, die dich begleiten, dein Hauskreisleiter, erkennen oft manchmal besser als du selbst, welche Gaben Gott in dich hineingelegt hat. Also wenn ihr mit Menschen unterwegs seid, fragt mal nach, was würdest du sagen, was ist so das, was du in mir siehst, was Gott mir geschenkt hat. Es gibt Gabentests als Möglichkeit, wo man eben auch nochmal tiefer schauen kann, was hat Gott mir geschenkt. Und auch wichtig, keine der Geistesgaben ist höherwertiger als die anderen. Wichtig ist, dass du authentisch bist, dass du die Geistesgabe, die Gott dir geschenkt hat, dass du die einbringst und dass du nicht versuchst, jemand anders zu sein, jemand zu imitieren oder ich muss jetzt Prophet sein. Ich stelle mir gerade vor, wie es wäre, wenn ich hier jetzt stehen würde und würde versuchen, so eine feurige evangelistische Predigt so à la Ewald oder Johannes Baumann zu halten. Bestenfalls wäre das eine schlechte Kopie. Schlimmstenfalls wäre das extrem unauthentisch und ziemlich peinlich. Also wichtig eben wirklich zu wissen, wo sind die eigenen Grenzen? Wo ist das, was Gott an Geistesgaben in dich hineingelegt hat? Und da bin ich einfach zum Beispiel eher der Lehrer als der Apostel oder Evangelist. Und das ist gut. Denn ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass Menschen von verschiedenen Geistesgaben ja auch gelehrt werden. Denn wir brauchen auch das Gleichgewicht in der Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Wenn wir immer nur die eine Richtung betonen würden, dann hätten wir Schrägseite. Dann würden wir ganz schön irgendwie, wir sind alle Apostel und alle Evangelisten. Das würde nicht funktionieren. Wir brauchen diese Ausgewogenheit. Wir brauchen dieses, und deshalb ist es so wichtig, dass jeder seine Gabe einbringt. Sonst würden wir als Gemeinde Schlagseite bekommen. Natürlich hat jede Gemeinde ihren eigenen Ruf. Auch das ist wichtig. Und es gibt Gemeinden, und ich denke, da gehören wir zu, die eher evangelistisch geprägt sind, die eher apostolisch geprägt sind. Aber wichtig eben, keine der Gaben auch zu vernachlässigen. Und wichtig ist auch, dass wir die Gaben nicht gegeneinander ausspielen. dass wir nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, das ist uns hier jetzt besonders wichtig, oder dass wir auch einander, auch das kann Einheit zerstören. Wenn wir das Gefühl haben, die und die Person mit der Gabe, die kann mir persönlich nicht sagen oder ich verstehe es nicht. Ich bin einfach kein Apostel und kann dementsprechend diesem Weg nicht folgen. Alle Gaben sind gut und Wachstum in der Gemeinde passiert, wenn alle an ihrem richtigen Platz sind. Da, wo Gott sie hingestellt hat. Da, wo deine Berufung ist. Ich würde die Predigt noch einmal kurz nochmal zusammenfassen zum Abschluss. Die Einheit der Gemeinde ist die Voraussetzung für eine gesunde Gemeinde und auch für Wachstum. Stolz und Überheblichkeit zerstören diese. Wir sollen einander in Liebe ertragen, gewirkt durch den Geist Gottes. Das war so der erste Punkt, die Einheit. Der zweite, die Geistesgaben werden von Gott zugeteilt und dienen der Erbauung der Gemeinde. Es gibt eine Vielzahl von Geistesgaben. Jeder hat etwas von Gott erhalten, was der Gemeinde und den Menschen dient und ihr gesundes Wachstum ermöglicht. Ich möchte auch zum Abschluss und auch so eine Art Zusammenfassung nochmal von wichtigen Punkten mit euch gleich ein Video nochmal schauen. Es ist ein Lied von den Casting Crowns, The City on a Hill. Und da geht es darum, dass die Gemeinde ihre Kraft verliert, wenn sie nicht in einer zusammensteht. Wenn die verschiedenen Geistesgaben eben sich gegeneinander ausspielen, wenn die verschiedenen Gruppen in einer Gemeinde eben nicht in einer zusammenstehen. Da ist zum Beispiel die Rede von den Tänzern, von den Lobpreisern, und von den Poeten, den Dichtern und von den Kriegern. Und die sich eben nicht verstehen, weil Gott sie anders gemacht hat. Das ist wichtig. Gott hat jeden von euch so gemacht, wie ihr seid, mit euren Geistesgaben, mit euren besonderen Fähigkeiten. Und weil sie sich nicht verstehen, gehen sie im Grunde weg. Und die Stadt auf dem Hügel, dieses leuchtende Bild für die Gemeinde Gottes, da geht die Kraft verloren. Es ist die Rede zwischen dem Gegensatz zwischen den Generationen, jung und alt, die gegeneinander kämpfen, nicht in Einheit zusammenstehen. Und es ist die Rede des Gegensatzes zwischen den Reichen und den Armen, auch dort eben nicht in Einheit zusammenzustehen. Und da wir uns alle gegenseitig brauchen, dass sich alle ergänzen müssen, damit die Gemeinde Christi strahlen kann und dass wir die frohe Botschaft zu den Menschen bringen können. Das ist die Botschaft dieses Liedes, dass sich alle gegenseitig brauchen und dass die Einheit wichtig ist und die Gemeinde eben zum Leuchten bringt. Lass uns dieses Lied zum Abschluss einmal hören. Und das Video wird euch gleich helfen, den Text zu verstehen. Ist auf Englisch, aber ich habe im Grunde die wichtigsten Sachen eigentlich auch schon erklärt. Und das Video verdeutlicht das Ganze nochmal. Und hört mal dabei darauf, was Gott euch persönlich heute auch vielleicht durch die Predigt sagen will. Wo muss ich andere Menschen in Liebe ertragen? Wäre so eine Frage. Wo muss ich andere Menschen in Liebe ertragen? Wie empfinde ich die Einheit in der Gemeinde? Und wo ist meine Rolle darin? Welche Geistesgaben hat Gott mir geschenkt? Stehe ich damit an der richtigen Stelle? Bin ich dankbar dafür und setze sie an der Stelle ein, wo ich gerade stehe? Und das sind so Fragen. Nehmt die mal mit. Jetzt gleich, wenn wir das Video uns anschauen, könnt ihr schon mal starten da vom Videodienst. The City on the Hill.
Art, so das Wort Gottes auszulegen, zu lehren, so ganz anders, als ich das machen würde. Aber das ist so die Ergänzung, auf die kommt es an. Und ich finde das so wertvoll. Und in diesem Lied ist es so wunderbar zusammengefasst. Jesus bezeichnet seine Gemeinde, uns die Gläubigen, wie eine leuchtende Stadt auf dem Berg. Und ich glaube, dass tatsächlich genau das passiert, ganz oft passiert in den